SRF 3.
Uli Hoeneß überrascht alle. Er akzeptiert die Gefängnisstrafe und tritt als Präsident von Bayern München zurück. 11,5 Millionen Franken für den Chef vom Investmentbanking. Die UBS zahlt ihren Managern wieder mehr Löhne und Boni. Größtes Flüchtlingsdrama der Welt. Der Bürgerkrieg in Syrien bereitet der UNO große Sorgen. Das Wetter heute ist es sonnig bei 16 bis 20 Grad. Morgen scheint die Sonne nur noch zum Teil. Am Abend gibt es örtlich Regen. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Uli Hoeneß geht ins Gefängnis. Dass er Steuern hinterzogen habe, sei der Fehler seines Lebens gewesen. Er verzichte darauf, das Urteil wegen Steuerhinterziehung weiterzuziehen. Außerdem muss der FC Bayern München sofort einen neuen Präsidenten bestimmen. Veronika Mayer.
Noch gestern, nach der Urteilsverkündung, hatte der Anwalt von Uli Hoeneß angekündigt, die Verteidigung werde die Strafe von 3,5 Jahren Gefängnis nicht akzeptieren und in Berufung gehen. Heute nun die überraschende Wende. Nach Gesprächen mit seiner Familie habe er sich entschlossen, das Urteil des Landgerichts München zu akzeptieren, schreibt Uli Hoeneß in einer persönlichen Mitteilung auf der Website des FC Bayern München. Die Steuerhinterziehung sei der Fehler seines Lebens gewesen, denn Konsequenzen dieses Fehlers wolle er sich stellen. Der 62-Jährige tritt außerdem als Präsident des Vereins und des Verwaltungsrats des FC Bayern München zurück, und zwar sofort, um damit, wie er schreibt, Schaden von seinem Verein abzuwenden. Uli Hoeneß war gestern in erster Instanz zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden, weil er mehr als 28 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat. Wann genau er seine Gefängnisstrafe antreten muss, ist noch unklar, denn noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, da auch die andere Seite, die Staatsanwaltschaft, noch Berufung einlegen kann. Diese will Anfang nächster Woche darüber entscheiden.
Veronika Mayer von unserer Auslandredaktion. Kurz vor der Sendung habe ich Deutschlandkorrespondent Kasper Selk gefragt, wie geschickt das von Hoeneß sei, dass er das Urteil gegen ihn akzeptiere und ins Gefängnis gehen wolle.
Das wird sich weisen. Es ist auf jeden Fall eine Strategie, mit der er seinen extremen Fall abfangen will. Oder man muss sehen, er ist ein extrem erfolgreicher, angesehener, einflussreicher Mann gewesen bis gestern. Seit gestern ist er ein Krimineller mit siebenfachem Betrug, Deliktsbetrag 28 Millionen. Wenn er aus diesem Loch wieder rauskommen will, und das ist sehr, sehr schwierig, dann ist das wahrscheinlich der einzige Weg, dass er nämlich sagt, ich packe den Stier bei den Hörnern, ich fackle nicht mehr lange, ich will nicht, dass jetzt noch ein Jahr lang von meinem Betrug geredet wird, sondern wir schließen das ab, ich stelle mich meiner Verantwortung und dann schauen wir mal.
Hoeneß tritt, wie gehört, sofort als Präsident von Bayern München zurück. Weiß man schon, wie es jetzt beim deutschen Fußballrekordmeister weitergeht in der Teppichetage?
Die werden heute noch einen neuen Präsidenten bestimmen. Das wird kein Uli Hoeneß sein, aber umgekehrt ist es auch nicht so, dass der FC Bayern jetzt quasi hilflos dasteht. Mit Karl-Heinz Rummenigge steht ja eine zweite Figur im Hintergrund, die eine ähnliche Karriere hat wie Hoeneß, erfolgreicher Nationalspieler, nachher erfolgreicher Sportmanager. Es sind noch andere Leute da und nicht zu vergessen, Uli Hoeneß wird ja nicht völlig von der Bildfläche verschwinden. Er wird in Halbgefangenschaft leben, das heißt nachts im Gefängnis und tags wird er unterwegs sein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch Uli Hoeneß für den Verein nicht unerreichbar bleiben wird.
Einschätzungen von unserem Deutschland-Korrespondenten Kaspar Selk. Im Schnitt 7,5 Millionen Franken. So viel Lohn gibt's für die Mitglieder der UBS-Konzernleitung fürs letzte Jahr. Haben Sie das auch verdient? Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten mit Damian Rast.
In London haben die Gespräche begonnen zwischen US-Außenminister John Kerry und seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov. Thema ist die Ukraine. Zuvor hatte sich Russland erstmals für eine diplomatische Beobachtermission in der Ukraine ausgesprochen. Der Schweizer Botschafter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, sagte, die Verhandlungen mit Russland hätten begonnen. Der Einsatz braucht die Zustimmung aller 57 OSZE-Mitgliedstaaten, also auch Russlands. Der Syrien-Konflikt hat das größte Flüchtlingsdrama der Welt verursacht, wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk feststellt. Seit dem Ausbruch des Konflikts vor 3 Jahren seien mehr als 2,5 Millionen Syrer ins Ausland geflohen. Weitere 6,5 Millionen seien zu Vertriebenen im eigenen Land geworden. Das sind mehr als 40% der Bevölkerung Syriens. Angesichts der geringen Aussichten auf eine politische Lösung rechnet das Flüchtlingshilfswerk damit, dass noch viel mehr Menschen in die Flucht getrieben werden. Der Generalsekretär der FDP, Stefan Bruppacher, wird neu Generalsekretär des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Der Bundesrat hat Bruppacher ernannt, auf Antrag von Departementschef Johann Schneider-Ammann. Bruppacher folgt auf Monika Rühl. Sie wird Direktorin des Wirtschaftsdachverbandes Economy Swiss. Die Hongkonger Bankenaufsicht hat ihre Untersuchung zu möglichen Zinsmanipulationen abgeschlossen. 9 Banken standen im Fokus. Aber einzig der UBS wirft die Behörde Verfehlungen vor. UBS-interne Mitteilungen ließen auf Manipulationen schließen. Das Kontrollsystem der Schweizer Bank habe versagt. Und die UBS habe das Fehlverhalten ihrer Angestellten nicht gemeldet. Die Behörde verlangt verschiedene Korrekturmaßnahmen und behält sich weitere aufsichtsrechtliche Schritte vor. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.169 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 21,43 gehandelt, der Dollar zu 87,40 Rappen. Das Wetter. Die Sonne scheint und es wird 16 bis 20 Grad warm. Morgen ist es nur noch teilweise sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken im Norden immer dichter und gegen Abend regnet es stellenweise.
Info 3 Mittag.
10,7 Millionen Franken für Konzernchef Sergio Ermotti, 6,1 Millionen für Verwaltungsratspräsident Axel Weber und 11,4 Millionen für Investmentbankchef Andrea Orsel. So viel verdienten 3 Aushängeschilder der Grossbank UBS im letzten Jahr. Unter dem Strich gibt es 14% mehr für die gesamte UBS-Spitze. Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion, ist diese Steigerung eine Überraschung?
Nein, eigentlich nicht. Die UBS hat Anfang Februar ja schon gesagt, dass der Bonuspool für alle Mitarbeiter um 28% steigt. Wenn nun UBS-Chef Sergio Ermotti insgesamt 20% mehr bekommt und die Konzernleitungsmitglieder im Schnitt 14% mehr, dann ist das nicht so erstaunlich.
Sind die UBS-Topkader diese Löhne auch wert?
Im Grunde ist es eigentlich noch zu früh für eine Antwort auf diese Frage. Die UBS steckt nämlich immer noch mitten im Umbau. Sie wird weiter kräftig Stellen streichen. Die Altlasten aus der Zeit der Finanzkrise sind noch lange nicht ganz bewältigt. Und die Bank hat nach wie vor auch eine Fülle von Rechtsstreitigkeiten und Untersuchungen am Hals, etwa den Verdacht auf Devisenmanipulation. Um nur ein Beispiel zu nennen, das Haus ist also noch nicht fertig bestellt. Auf das Topkader kommt noch die eine oder die andere Bewährungsprobe zu. Und ob die Chefs wirklich das viele Geld verdienen, das sie bereits heute zugesprochen erhalten, diese Frage bleibt offen.
Der ehemalige Verwaltungsratspräsident Caspar Villiger kassierte nie mehr als 1,5 Millionen Franken pro Jahr. Axel Weber, jetzt sein Nachfolger, erhält nun 6,1 Millionen. Geht das auf?
Nun ja, Ex-Bundesrat Villiger war die Galionsfigur in der Stunde der Not, als der Bund die Bank retten musste. Dass nun der ehemalige deutsche Bundesbankchef Weber mehr erhält, erstaunt nicht sonderlich. Allerdings fällt auf, wie viel mehr es ist. Weber bekommt stolze 6 Millionen Franken. Das ist schon sehr viel. Das hat aber wohl auch damit zu tun, dass Weber in der internationalen Finanzwelt eine große Nummer ist. Wenn die UBS so eine illustre Persönlichkeit als Präsidenten haben will, dann hat das eben seinen Preis.
Wenn man diese Löhne anschaut, hat man den Eindruck, als würde die UBS-Spitze wieder kräftig zulangen. Hat das ja zur Abzocke-Initiative letztes Jahr also nichts bewirkt?
Doch, durch die Debatte hat sich schon einiges verändert. Die Vergütungssysteme sind spürbar besser geworden. Die Boni sind heute längerfristig ausgerichtet und stärker an die Leistungen geknüpft. So weit, so gut. Aber man sollte sich keine Illusionen machen. Die Besserung ist nur eine graduelle. Es scheint mir verwegen, von einem echten Kulturwandel zu reden. Die Lust am schnellen Geld ist und bleibt im Bankgeschäft eine Konstante.
Einschätzung von Jan Baumann von unserer Wirtschaftsredaktion.
Info 3 Mittag.
Kiew oder Moskau, Westen oder Osten? Am Sonntag stimmt das Volk auf der ukrainischen Halbinsel Krim darüber ab, ob es sich so rasch als möglich Russland anschließen soll. Eine Abstimmung, die auch international sehr umstritten ist. Für viele Beobachter steht das Ergebnis schon heute so gut wie fest. Die Krim wird sich für Russland aussprechen, auch weil russische Truppen die Halbinsel eigentlich schon besetzt haben. Peter Giesling hat sich auf der Krim umgesehen und umgehört.
Ins Land? Auf den ersten Blick wirkt vieles wie sonst im Zentrum der Schwarzmeerhafenstadt Sevastopol. Ab und zu rollt ein Militärlastwagen mit russischen Soldaten vorbei. Doch diese tragen nun meist schwarze Gesichtsmasken. Und auf den großen Plätzen der Stadt, etwa beim Nachimov-Denkmal, finden jeden Tag Kundgebungen statt. Hier verteilen Aktivisten Propagandamaterial. Am 16. März wird über das Schicksal der Krim entschieden, verheißt in roter Schrift ein Flugblatt. Auf Straßenplakaten wird der Krim-Bevölkerung weisgemacht, sie habe nun zu entscheiden zwischen einer faschistisch regierten oder einer freien Krim unter russischer Obhut. Die Krim unter ukrainischer Führung wird auf den Plakaten mit einem Hakenkreuz illustriert. Überall auf den großen Gebäuden flattern nur russische Flaggen. Auch viele Passanten haben sich nun russische Symbole angeheftet. Man bekennt sich demonstrativ zu einem Anschluss der Krim an Russland oder man verzichtet besser darauf, sich öffentlich zu äußern, wie diese Frau. Sie sage niemandem, wie und ob sie am Wochenende abstimmen werde. Das sei Privatsache. Eine andere hingegen meint, alle würden sich am Sonntag zugunsten eines Anschlusses der Krim an Russland aussprechen. Nur ein tatarischer Taxifahrer hat sich erlaubt, mir gegenüber seine Zweifel zu äußern. Die Abstimmungszettel geben uns gar keine Wahlmöglichkeit. Man kann sich letztlich nur für einen Anschluss der Krim an Russland aussprechen. Man kann nicht Nein sagen und sich auch nicht für den Status quo aussprechen. Überhaupt, das meiste sei doch völlig ungeklärt. Weder der Vorsitzende des Krim-Parlaments noch Putin haben bisher erklärt, wie ein Anschluss praktisch vollzogen werden könnte, was mit der ukrainischen Infrastruktur hier passiert und wie das mit unserer Energieversorgung funktionieren soll. Gas, Wasser, Strom, alles wird doch heute vom ukrainischen Festland hierher geliefert. Das müsste man doch vor einer solchen Abstimmung geklärt haben. Ich habe gestern im Sinne einer zufälligen Stichprobe um 17 Uhr Ortszeit die Nachrichten des russischen Fernsehsenders Rassia 24 verfolgt. Hier wurde während einer halben Stunde letztlich nur die Krim und der politische Gegner, die Übergangsregierung in Kiew und der Westen thematisiert. Es gibt kaum Zweifel, die Krim-Bevölkerung wird sich für den Anschluss an Russland aussprechen.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus im Netz, srf.ch, im Studio Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.